Herzlich willkommen zu deinem Lieblingsschulpodcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekte und perfekte LehrerInnen und Eltern. Mein Name ist Ines Berger, ich bin Eltern- und Familienberaterin und ehemalige Lehrerin. Mein Herzensanliegen ist es, Eltern und pädagogische Fachkräfte zu ermutigen, gewohnte Pfade zu verlassen und neue Wege zu erkunden.
Hallo zusammen, ich bin Andreas Reinke, auch ehemaliger Lehrer, FamilyLab-Trainer und Autor. Ich möchte dich als pädagogische Fachkraft bzw. als Elternteil darin bestärken, die Beziehungsfährte aufzunehmen. Damit meine ich nicht nur die Beziehungen zu deinen SchülerInnen bzw. zu deinem Kind, sondern ganz besonders zu dir selbst.
Und gemeinsam möchten wir euch durch die Wirren des alltäglichen Beziehungsdschungels in Schule und Familie begleiten. Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu 4 Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen.
Unser Anliegen ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist. Hallo, ich grüße euch ganz lieb auch im Namen von Ines Berger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schule ist Beziehung. Heute wartet auf euch eine ganz außergewöhnliche Folge. Ines und ich haben lange darüber nachgedacht, uns ausgetauscht. Wollen wir diesen Beitrag so machen und ausstrahlen? Und wir haben uns entschieden, das zu tun. Der Anlass ist ein sehr bewegender, für mich nach wie vor ein sehr trauriger. Vor wenigen Wochen ist mein lieber Freund und Kollege Matthias Völchert verstorben. Matthias hat FamilyLab Deutschland gegründet und lange Zeit geleitet. Langjähriger Begleiter vom Jesper Juhl. Matthias hat selbst ganz tolle Bücher geschrieben. Und ich darf sagen, dass Matthias für mich eine ganz, ganz wichtige Person war und noch immer ist. Vielleicht ein, zwei Anekdoten. Als ich damals zum Seminarleitertraining von FamilyLab nach Stuttgart fuhr, war ich furchtbar aufgeregt und ich dachte, mein Gott, das sind alles so Fachleute, ausgewiesene Fachleute und jetzt komme ich, passe ich da überhaupt hin? Und da werde ich nie vergessen, dass ich auf dieses Seminargebäude zugehe und da steht ein Mensch, da steht ein Mann mit einem Bogen in der Hand und der strahlt mich an, dieser Mensch, Matthias Völchert. Guckt mich an, grinst mich an und sagt, Mensch, hallo Andreas, schön, dass du da bist. Und das ist ja gelebte Wertschätzung. Ne? Da kommen ja, ich weiß nicht, wie viele Menschen damals da waren, 40, 50. Und er guckt mich an und sagt, hallo Andreas. Wir haben sofort gespürt, dass wir einen Draht zueinander haben. Nicht nur auf dieser rein inhaltlichen Ebene, sondern auf einer zutiefst menschlichen Ebene. Der hat mich wirklich so dermaßen berührt. Und Matthias war für mich in vielerlei Hinsicht ein Rollenmodell. Ich kann auch kurz erzählen aus diesem Seminarleitertraining. Nach einiger Zeit, ich glaube am zweiten Tag war das, da meldet sich ein Seminarteilnehmer und sagt zu Matthias, also Herr Völchert, ich muss Ihnen mal sagen, dieses Seminar bringt mir überhaupt nichts. Und das ist das schlechteste Seminar, was ich je erlebt habe. In Klammern, ich habe das ganz anders erlebt, ne? Also völlig anders. Für mich war das ein Meilenstein. Und Matthias war in der Lage dazu, offen, wertschätzend, neugierig, gleichwürdig, dialogisch auf diesen Beitrag einzugehen, das zu hören, sich zu bedanken. Und dann ging es weiter. Das hat mich fasziniert. Ich wäre rausgelaufen nach dieser Kritik. Ich wäre geflüchtet und hätte wahrscheinlich jetzt eine Ausbildung zum Förster gemacht. Und der sitzt da, der spielt kein Theaterstück auf, er geht nicht in den Gegenangriff, der fühlt sich gar nicht erst angegriffen. Ja, völlig elastisch und macht weiter. Zwischendurch hat er den Seminarteilnehmer immer wieder mit ins Boot geholt, hat gefragt, und wie geht's dir heute und so. Das war für mich fantastisch. Ja, zu der Zeit fing ich dann auch irgendwann an, meine Texte zu schreiben auf Facebook. Und irgendwann rief Matthias mich an und sagte, du sag mal, Andreas, hast du nicht Lust daraus, mal ein Buch zu machen? Und mein Puls ging bis zum Mond und zurück. Daraus entstanden ist dann das Buch Das wird Schule machen in der Family Lab Schriftenreihe. Und ich glaube, 2 Jahre später hat er mich erneut eingeladen, ein Buch zu schreiben. Das war das Buch Vertrauensbildung, Wege aus der Schulangst. Matthias hat mich immer so wunderbar unterstützt und er hat mich darin gestärkt, das klingt so ein bisschen nach Postkartenspruch, so zu sein, wie ich bin. Das war eine seiner großen Stärken. Der hat Menschen wirklich in ihrem So-Sein begleitet. Ganz unspektakulär und immer wieder mit bewegenden, manchmal ironischen, tiefgehenden Impulsen. Ich habe dann das erste Mal mit ihm, das wird Schule gemacht, geleitet, also die Weiterbildung für Lehrkräfte über Family Lab. Es war für mich wie eine Ausbildung für mich, neben Matthias zu sitzen und dieses Seminar zu leiten. Und in der Pause, während er so beiläufig den nächsten Kaffee ansetzt, guckt er mich an, freundlich, und sagt, ja, läuft doch ganz gut, ne? Sag, ja, ich bin zufrieden. Macht weiter an seinem Kaffee rum, guckt mich nochmal an und sagt, hier, Andreas, denk dran, everybody's darling is everybody's Depp. Das saß. Das saß ganz, ganz tief. Tief in mir drin, aufgrund meiner Erziehung und so weiter, ist da so ein Hang in mir, mich beliebt machen zu müssen. Und in diesem Moment wurde mir klar, dass ich mir das anschauen darf. Wertschätzend, immer wertschätzend. Ja. Und so hat er mich die ganzen Jahre begleitet und immer dann, wenn ich ihn eingeladen habe, mit mir Gespräche zu führen, zum Beispiel im Rahmen meiner Online-Kongresse, hat er sich gefreut und so hat gesagt, oh, bin ich dabei, gerne, mache ich. Also ein wunderbarer Wegbegleiter. Und ich habe, seitdem Matthias verstorben ist, mich noch gar nicht dazu geäußert. Und das ist, also ich habe irgendwie, was soll ich, das passte nicht in dieses Format Internet. Ich habe wunderbare Beiträge gelesen und das hat mich alles sehr bewegt. Aber ich dachte, nee, das war zu persönlich irgendwie, um da mich über das Internet dazu zu äußern. Und jetzt kommt dieser Beitrag. Ich habe wirklich da lange drüber nachgedacht. Erstens, also warum haben wir uns entschieden, das so zu machen? Erstens, Ines und ich sind sowas von überzeugt von dem, was Matthias getan hat, in die Welt getragen hat. Und dieser Beitrag soll das ein bisschen fortführen, was da Matthias gemacht hat. Das wäre mir wichtig, dass die Arbeit von Matthias Völchert weiterläuft, dass die weitergetragen wird. Das ist das eine Motiv. Und das andere, was mich wirklich bewegt hat, als Frage formuliert, kann man, darf man so einen Beitrag machen in einem Format, in dem es ja auch, also ehrlicherweise, es geht ja auch darum, einen Podcast zu machen, um sowas wie Reichweite zu erzielen. Ne? Wir sagen auch ganz oft, hinterlasst uns eine 5-Sterne-Bewertung und wir bieten hier einen Kurs an und da noch eine Weiterbildung und so. Und ich möchte an dieser Stelle ganz ausdrücklich sagen, ganz, ganz ausdrücklich sagen, dass dieser Beitrag nichts in der Richtung soll. Deswegen gibt es auch heute keinen Hinweis zu irgendeinem Angebot von Ines oder von mir. Es gibt keinen Link. Es soll niemand irgendwie einen Gefällt mir Daumen hinterlassen. Das ist mir alles, mir wird es da so ein bisschen schummrig, wenn ich darüber nachdenke, dass Menschen genau dies von uns denken könnte. Und sofort kommt Matthias wieder um die Ecke, guckt mich an und sagt, ach Mensch, Andreas, mach doch einfach. Und denk dran, everybody's darling is everybody's Depp. So, wünsche euch viele gute Impulse zum Rahmen dieses Beitrags. Und das ist jetzt bitte keine Werbung. Bitte nicht als Werbung verstehen. Ich habe im Laufe der letzten Jahre 3 Online-Kongresse gemacht. Und jedes Mal war der Matthias Völchert als Interviewpartner mit dabei. Dieser Beitrag stammt aus meinem Online-Kongress Ziemlich beste LehrerInnen. Und das Thema des Interviews, das ich damals mit Matthias geführt habe, ist das Thema, ja, Elternarbeit in der Schule. Ich wünsche dir und euch viele wertvolle Impulse. Ich muss erstmal tief durchatmen und dann bis bald. Ich grüße heute Morgen ganz, ganz herzlich meinen lieben Freund und Kollegen Matthias Völchert. Matthias, moin moin in den Süden. Schön, dass du da bist.
Moin moin. Ja, wir sind ja schon alte Gesprächspartner.
Darüber muss ich nochmal nachdenken. Aber das stimmt, wir haben schon viele und vor allen Dingen wunderbare Gespräche geführt. Und das ist so ein bisschen komisch, zumindest geht mir das so. Als ich meinen allerersten Kongress gemacht habe, die neuen Eltern, da warst du mein allererster Gesprächspartner. Das war das erste Interview und das Gespräch, das wir heute führen, am 2. Mai 2022, ist das letzte Interview meines dritten Kongresses. Ich habe so was Feierliches in mir. Morgen geht's los und ich kann mir keinen besseren Abschluss vorstellen, als mit dir das Gespräch zu führen.
Also habe ich die Kerze vergessen? Müsste man ja noch eine Kerze haben.
Du weißt ja nie, wie es um mich herum aussieht. Das ist alles erleuchtet sozusagen.
Wunderbar, wunderbar.
Matthias, ich glaube, viele Menschen kennen dich. Ja? Von daher muss ich jetzt nicht die große, große Geschichte aufmachen. Nur so ein paar Eckdaten. Du bist seit vielen Jahren unterwegs als Unternehmer. Du warst ja erst in einem ganz anderen Bereich unterwegs, als in dem du jetzt aktiv bist. Ja. Du bist Coach, du bist Supervisor, du bist Gründer und Leiter von Family Lab Deutschland. Bist ein, wenn ich das sagen darf, ein großartiger Autor. Ich habe deine Bücher immer sehr genossen. Ich genieße sie immer noch. Exemplarisch habe ich mal dieses Buch hier mitgebracht, um das in die Kamera zu halten. Liebevolle elterliche Führung. Ein ganz, ganz tolles Buch, wie auch das Buch Ich gehe aber nicht mit zum Wandern. Sehr kontextbezogen, sehr wertschätzend. Also es genieße ich sehr, diese Bücher von dir zu lesen. Du hast jahrelang mit dem Jesper Juhl zusammengearbeitet, hast mehrere Juhl-Bücher herausgegeben. Und was ich auch immer sehr spannend finde, ist mit dir darüber ins Gespräch zu gehen, wie die Zeit für dich war mit dem Jesper Juhl. Du warst viel unterwegs mit ihm, hast Vorträge gemacht, Veranstaltungen. Und ich habe ihn leider nie persönlich kennenlernen dürfen. Und von daher sauge ich das immer auf wie ein Schwamm, wenn du darüber berichtest. Matthias, ich möchte sehr, sehr gerne mit dir unter anderem über das Thema Elterngespräche nachdenken, ja, Lehrer, Lehrerinnen. Wie können wir uns so ein Stück weit hineinbegeben in die Lebenswelt von Eltern? Und natürlich gehört zu deiner Geschichte auch, dass du selbst Vater bist und dementsprechend hast du auch reichhaltige Erfahrungen mitgebracht. Du lachst schon, als Eltern bezogen auf die Schulzeit, ja. Ich denke jetzt sofort an die Geschichte mit dem Schulleiter, der zu dir sagte, also für die Erledigung der Hausaufgaben, da sind die Eltern zuständig.
Ganz klar.
Und du warst da so ein bisschen perplex und gleichzeitig auch einer anderen Meinung. Vielleicht steigen wir da einfach nochmal ein. Ja. Magst du uns nochmal teilhaben lassen an dieser Episode?
Ja, unsere Tochter war ja auf der Montessori-Schule und musste eine Übertrittsprüfung machen. So fing es schon mal an. Und die hatte im Diktat immer eine Eins. Die hatte ein, zwei Fehler auf einer A4 oder zwei A4-Seiten. Und in dem Diktat, das sie als Test gemacht hatten, hatte sie plötzlich 40 Fehler.
Okay.
Und dann bin ich zum Schulleiter und habe gesagt, also das kann nicht sein. Das habt ihr entweder verwechselt oder sonst irgendwas passiert. Dann hat er das rausgesucht und dann sagt er, ah ja, jetzt weiß ich, was es ist. Es war den Schülerinnen und Schülern untersagt, Tintenkiller zu benutzen. Und deshalb haben wir jeden Fehler, sie hat es zwar richtig hingeschrieben, aber wir haben jeden Fehler, den sie mit Tintenkiller korrigiert hat, jedes Wort oder Buchstabe, den sie mit Tintenkiller korrigiert hat, als Fehler gewertet.
Ja.
Und dann sage ich, und was bedeutet das? Ja, das ist eigentlich als Disziplinierungsmaßnahme gedacht. Also wir würden sie jetzt nicht durchfallen lassen deshalb, aber wir wollen doch klar sagen, dass das, was wir ankündigen, hier auch durchgeführt wird. Ja. Zucht und Ordnung, habe ich dann zu Ihnen gesagt. Und dann sagte er, ja, so wollen wir es nicht formulieren, aber Sie können verstehen, mit 600 Schülern, da muss schon Disziplin herrschen. Und meine Tochter war dabei und hat sich gedacht, ach du Scheiße, der versaut mir meinen ganzen Schuleinstieg schon wieder. Ja. Nicht schon wieder, sondern hier am Gymnasium. Und so, dann haben wir das geklärt und dann sagt er zum Abschluss, und was ich Ihnen noch sagen wollte, die Hausaufgaben sind natürlich an unserer Schule Elternaufgabe. Sei also, ich mache keine Hausaufgaben mehr. Ich mache sie auch nicht für meine Tochter oder mit meiner Tochter. Ich sehe es ganz anders. Ich sehe, wenn sie den Lehrstoff nicht durchkriegen, dann müssen sie ihren Lehrplan ändern. Nachmittags haben Kinder normalerweise frei, außer sie müssen Englischvokabeln oder Französischvokabeln lernen oder mal was nacharbeiten oder so. Wenn das die Ausnahme ist, unterstütze ich das gerne. Aber den Unterricht nach Hause zu transformieren, weil wir ihn nicht durchkriegen aufgrund von vielen Umständen, da kann ich leider nicht mitspielen. Aha, also da sind wir ganz unterschiedlicher Meinung und das werden wir dann schon irgendwie geregelt kriegen, das sage ich, das sehe ich auch so. Und ja, also unsere Tochter hat dann ihre Hausaufgaben im Bus gemacht oder hat sie irgendwo abgeschrieben oder so. Die ist heimgekommen, hat ihren Schulranzen ins Eck gehauen, hat Mittag gegessen und ist in Reitstall. Also das war in 80% der Fälle so, ja, und war verschwunden von 14 bis 18 Uhr und hat dort ihren Spaß mit Pferd und mit ihren Kolleginnen und Stall ausmisten und weiß ja toll, was da alles passiert ist, gehabt. Und Hausaufgaben hat sie das Nötigste gemacht. Und ist heute Tierärztin. Also ich kann nur sagen, sie hat gelernt, mit Druck umzugehen. Sie hat gelernt, aus diesem Anforderungsprofil das zu nehmen, was sie leisten will, ohne dabei den Kopf zu verlieren und von der Schule zu fliegen. Mhm. Und das ist natürlich eine wichtige Botschaft auch an alle, die in der Schule sind, das bringt nichts. Ich muss gerade mal mein Handy ausschalten. So, es bringt nichts, so in Konfrontation zu gehen, dass ich rausfliege. Dafür müssen Eltern auch Verantwortung übernehmen. Auf eine andere Schule gehen ist wieder was ganz anderes. Aber man muss mit dem System Schule tanzen lernen, sonst tanzen die mit einem. Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man lernt als Eltern, Schule ist ein Abbild der Gesellschaft, da gibt es alle Arten von Lehrern und Lehrerinnen natürlich und ich muss lernen, es ist ein Abbild der Gesellschaft und ich muss lernen, mit denen, die mir unsympathisch sind oder denen ich unsympathisch bin, das gibt es ja natürlich auch, muss ich als Eltern schon lernen, das Kind darauf aufmerksam zu machen, dass das nicht aufhört, sondern dass es hinterher im Beruf genauso weitergeht. Ja? Da gibt es auch Idioten und ich muss mit Idioten, wenn das mein Vorgesetzter ist oder Kollege, muss ich auch gucken, dass ich irgendwie zurechtkomme. Und also je größer die Gruppe ist, umso mehr Menschen gibt es ja, mit denen ich nicht so gut zurechtkomme. Und die nicht mit mir. Und das ist ja eine Tatsache. Deshalb kann man nicht immer die Erwartung haben, als Eltern, baut mir eine eigene Schule für mein Kind oder einen eigenen Kindergarten oder so. Da kommen ja viele auf die Idee, wir gründen jetzt einen Kindergarten, dann gründen wir eine Schule, um es für unser Kind gut zu machen. Und wenn die Schule dann endlich genehmigt ist, ist das Kind aus der Schule. Weil es einerseits so lange dauert und andererseits, die Idee, ich mache es für mein Kind so leicht wie möglich, die ist, glaube ich, eher schlimm für die Kinder, weil so ist die Welt nicht. Man muss gucken, dass man mit der Welt zurechtkommt, so wie sie ist. Und dann bringt man sich entsprechend ein, um die Welt auch so zu verändern, wie man sie für richtig hält. Und das den Kindern schon in der Schule klar zu machen, das ist, glaube ich, eine Elternaufgabe, eine wichtige.
Du hast ja viele Gespräche mit Eltern. Was ich erlebe, wenn ich mit Eltern Beratung mache, da sitzen mir oft Eltern gegenüber, die sind eigentlich sehr klar in ihren Haltungen. Viele Eltern sind eigentlich sehr klar und die wissen genau, was ist für sie verhandelbar und was nicht und geraten in so eine merkwürdige Werte-Sandwich-Situation. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung, es ist wahnsinnig schwierig manchmal für sich herauszuspüren, also bis wohin sind das noch Schwierigkeiten, an denen mein Kind wachsen kann und wo ist der Punkt, an dem es wirklich toxisch wird. Darüber schreibst du ja auch sehr viel. Ja, du schreibst auch darüber, dass das System im Grunde genommen alle krank macht. Und das sagst du noch viel differenzierter, ja, das ist jetzt verkürzt. Wenn du an deine Elternberatungen denkst, vor dem Hintergrund dieser Schulthematik, was sind das für Themen, für Konflikte, mit denen Eltern da auf dich zukommen?
Also Schule löst ja für viele Eltern eine Retraumatisierung schon fast aus. Ja, nämlich sie haben, also die Angst haben vor Schule oder dass es ihrem Kind schlecht gehen könnte in der Schule, haben ja meistens schlechte Erfahrungen in der Schule gemacht. Ich habe noch keinen Vater oder Mutter getroffen, die gesagt haben, also meine Schulzeit war toll und war leicht und hat mir viel gebracht. Und jetzt habe ich aber Angst, dass meinem Kind schlecht geht. Das habe ich noch nie erlebt. Ich habe immer erlebt, dass die Väter oder Mütter dann gesagt haben, ja, also ich gehe auch nicht so gerne in die Schule. Ich habe viele schlechte Erfahrungen in der Schule gemacht. Und also ich kann nur selbst sagen, ich habe Lehrer gehabt, mit denen ich überhaupt nicht konnte. Und ich habe richtig tolle Lehrer gehabt, die die richtungsweisend für mich in meinem Leben so im Rückblick waren. Ja, Herr Obert war ein toller Deutschlehrer, der hat gesagt, wir lassen jetzt mal Lehrplan sein. Wir schreiben einen Aufsatz ein über die tollsten Themen, ja. Und die haben wir dann vorgelesen, die hat er gar nicht benotet, sondern der hat immer gesagt, was bringt uns das? Was sagt uns das? Und was ist interessant? Wo hört man gerne zu? Und da ging es nicht um Noten und so, sondern da ging es darum, wo hört man gerne zu? Wo ist ein neuer Gedanke? Wo ist was weiterentwickelt und so weiter? Und ich hatte einen tollen Biolehrer. Ich hatte leider keine guten Mathelehrer, die haben es nicht verstanden, dass ich es verstehe, mir das so hinzubringen. Und so geht es ja vielen Eltern auch. Eine Mutter ist, die fällt jedes Mal in Ohnmacht, wenn es um einen Dreisatz oder so geht. Ja, die sind, das steckt zum Teil so tief drin, dass den Menschen, den Eltern ist, erst klar wird, wenn ihre eigenen Kinder in die Schule kommen. Dann erinnern sie sich wieder, wie es bei ihnen war. Und das löst oft eine ganz tiefliegende Angst aus, wenn du dann in das Schulgebäude reinkommst und der Linoleumboden immer noch so stinkt wie früher. Diese beengende Atmosphäre, ja, die macht ja schon alle fertig. Und wenn das immer noch so ist, ich habe den Mathelehrer von unserer Tochter gefragt, ja, sagen Sie mal, das ist ja dasselbe Mathebuch, das ich vor 30 Jahren hatte. Was ist denn los? Hat sich die Pädagogik nicht verändert? Dann sagt er, die Mathematik hat sich nicht verändert. Dann sage ich, aber die Pädagogik offensichtlich auch nicht, ja. Also diese Art zu unterrichten, frontal, und die ist ja in vielen Schulen noch gang und gäbe, und 30 Kinder, ein Lehrer, das Setting ist ja schon tödlich. Ja? Und dann will die Gesellschaft und will die Industrie, dass Väter und Mütter arbeiten. Das heißt, die kommen platt nach Hause, die haben keine Lust mehr, sich ums Kind zu kümmern, schon gar nicht um Schule. So, und jetzt haben wir eine Situation, dass du ausgebrannte Eltern hast oder Eltern, die am Limit sind mit allen möglichen, und die sollen sich dann noch um Schule kümmern und um das, was da nicht geleistet wird. Ja, das geht in die Hose. Und das führt auch dazu, dass Kinder mit ganz viel Stress in die Schule kommen und die eigentlich vom Lehrer hören oder von der Lehrerin hören müssten, hör mal, kannst du heute überhaupt lernen? Ja, und ein Kind kann nicht lernen, wenn seine Eltern in Scheidung sind oder große Probleme haben und diskutieren und streiten und machen und tun zu Hause. Dann kannst du nicht vom Kind verlangen, dass es frisch geduscht in die Schule kommt und sagt, so, jetzt will ich mal hier, bin ich leer, ich will mich gerne füllen lassen hier von den Lehrerinnen und Lehrern, sondern die haben dann ganz viel damit zu tun, ihren Stress loszuwerden in Form von Streitigkeiten vielleicht mit den Mitschülern oder in Form von nicht mitmachen oder von irgendwelchen anderen Auffälligkeiten. Und da habe ich doch als Lehrerin, als Lehrer überhaupt keine Zeit, mich um das Individuum zu kümmern. Und das ist ja schon, der Paul Watzlawick hat gesagt, vor 1960, also vor 70 Jahren, stimmt das überhaupt? 60, 40, 60 Jahre, so in etwa.
Immer Mathe, ne?
Mathe, ja, Mathe Bombig. der hat gesagt, die Beziehungsebene bestimmt die Inhaltsebene. Ja, und das heißt, ich muss erstmal in einer Beziehung, in einer guten sein, dass ich lernen kann, weil die Neurologen wissen das heute auch, immer das mitgelernt wird. Der Stress, den das Kind hat, wird, und der in der Klasse ist, wird auch mitgelernt. Und ja, das tut ja keinem gut. Müsste dazu führen, dass man sagt, wir sind sehr stark daran interessiert, eine gute Stimmung in der Klasse zu haben als Lehrerin, als Lehrer. Und das ist mit 30, meiner Meinung nach, also ich könnte es nicht, unmöglich. Und wenn ich so viele habe, so viele Kinder, dann versuche ich natürlich Ruhe zu fordern. Und der Remo Lago sagt, ganz gesunde Kinder, ganz normale Kinder haben 2.500 Arm- und Beinbewegungen pro Stunde. Jetzt sollen die ruhig sitzen 6 Stunden lang. Also das Setting ist schon unmöglich für Lehrerinnen und Lehrer. Das Setting ist tödlich. Das muss dringendst verändert werden.
Die gute Nachricht ist, das erleben wir, wenn wir zusammen Das wird Schule machen, unter anderem. Da sind heute, also wir, glaube ich, machen beide einen großen Unterschied zwischen dem System Schule und den Menschen im System Schule.
Ganz genau.
Wir erleben heute ja sowohl bei Das wird Schule machen, als auch bei den Dingen, die wir sonst machen, unglaublich viele, ich nenne sie ja ziemlich beste LehrerInnen, die wollen es anders machen. Ja? Die müssen auch nicht belehrt werden über Beziehungskompetenz und über Gleichwürdigkeit. Die tragen es in sich und die stehen ja auf eine fast ähnliche Art und Weise vor diesem unmöglichen Setting, wie auch Eltern und Schüler und Schülerinnen. Ja? Also dieses zustandsspezifische Lernen, was du vorhin beschrieben hast, das gilt ja auch für uns, für die pädagogischen Fachkräfte.
Genau.
Soll ich mich meiner Beziehungskompetenz in einer lernenden Form zuwenden, wenn ich als Lehrer, als Lehrerin unter so einem Druck stehe?
Ja, und der große Köder für Lehrerinnen und Lehrer ist natürlich die Verbeamtung. Und ich bin großer Fan vom garantierten Grundeinkommen, und das ist ja was Ähnliches in noch intensiverer Form. Ich bin sehr dafür, dass man das weitermacht, aber unter anderen Bedingungen. Ja, dass man wirklich die besten Lehrer verbeamtet oder die Verbeamtung komplett abschafft. Warum? Weil viele erstmal, also ich sage manchmal etwas frech, da verkaufe ich meine Seele. Ja, und ich muss nach der Pfeife von anderen tanzen. Und das ist ja keine gute Idee. Und das ist keine gute Grundlage, um gut pädagogisch zu arbeiten. Das ist natürlich immer noch unter dem Hintergrund des Nazi-Regimes, dass man nicht will, dass eine Richtung, eine politische Richtung, eine falsche propagiert wird, sondern dass der Staat immer einen Finger drauf hat und genau nachprüfen kann. Und da ist auch natürlich was dran, dass der Staat dafür eine Verantwortung hat, aber die könnte er auch ohne diese Daumenschrauben, du darfst nicht demonstrieren, du bist abhängig in deiner Arbeit von Weisungsgebunden. Das ist keine gute Basis, um leistungsfähige, freie Bürger, die Demokratie tragen sollen in den nächsten 50 Jahren, um das ja so leben zu lassen und vorleben zu lassen, ja, wenn ich mich ducken muss, weil ja, diese Lernform, die mir vorschwebt als Lehrerin, hier nicht geduldet werden kann. Sowas machen wir hier nicht. Ja. Ja. Und die Schule in Wutöschingen, die zeigt ja, wie es geht. Das ist ja auch eine staatliche Schule. Und du hast ja den Schulleiter interviewt und wir haben viel gepostet über die Schule in Wutöschingen. Und haben auch auf der FamilyLab-Seite viele Beiträge dazu, findet man im Netz natürlich auch. Und das hat diese Schule zeigt. Die haben auch 600 Kinder oder 700 gar. Da kommen sie aus Südtirol, um ihre Kinder hinzubringen. Da gibt es drei Familien, die wechseln sich ab. Da ist immer ein Familienmitglied, ein Erwachsener, mit den Kindern in einer gemieteten Wohnung, damit die dort in die Schule gehen können. Ja, und das ist ein Magnet. Die müssen keine Verkaufsgespräche führen, sondern die Eltern kommen, weil sie wissen, da wird mein Kind gut behandelt. Und die große Überschrift in der Schule ist, wir wollen, dass es Lehrern und Lehrerinnen und den Schülerinnen und Schülern an unserer Schule gut geht, dass sie gerne kommen. Und da haben sie sich überlegt, was müssen wir machen, und haben zuerst mal die Wände rausgerissen. Und haben permanent die Lehrer weitergebildet. Ja? Und der Schulleiter sagt, ja, da kommen 80 bis 90 andere Schulleiter pro Jahr zu uns, schauen die Schule an, kommen inspiriert nach einer Woche oder drei Tagen zurück in ihr Kollegium, stellen das alles vor und dann hören sie von 60-70% ihrer Kollegen, Och nö, das lassen wir lieber so, wie es ist. Ja, und dann kannst du gegen dieses System nicht an, als Schulleiter auch. Das heißt, der Wunsch nach Veränderung, der muss schon von allen kommen. Der muss von den Lehrern und Lehrerinnen kommen, der muss von den Schulleitern kommen, der muss vom Schulamt kommen. Und dann machen die Eltern gerne mit, wenn ihre Kinder so gefördert werden, ja. Dann kommen die in Scharen. Und wir kriegen ja wahnsinnig viele Anfragen. Kennen Sie eine Schule, die das Prinzip der Gleichwürdigkeit betreibt? Und dann sage ich, also, da gibt es einige. Die heißen aber Gott sei Dank nicht so, sondern es sind ganz normale Schulen, wo einfach dieser Paradigmenwechsel schon längst praktiziert wird. Und es gibt die Lehrer, wie du gesagt hast, die bei uns, das wird Schule machen, die Kurse besuchen. Und es gibt natürlich tolle Schulleiter, die den Weg gehen. Und so wie es 60% Eltern gibt, die so denken, so gibt es halt auch 30% Lehrer, die so denken. Und ja, jetzt wird es höchste Zeit, dass die Politik erstmal die Schulgebäude auf Vordermann bringt und dann die Lehrpläne in die Tonne haut und neue schreibt.
Wir sind dabei. Matthias, von dir stammt ja der Satz aus dem Buch vom Jasper Juhl, Schulinfarkt. Im Vorwort schreibst du der erste Satz, das Entscheidende an jeder Schule sind die Menschen. Und dann sage ich immer, zu denen gehören wir Lehrer und Lehrerinnen auch. Und zu denen gehören auch Eltern. Nur mal angenommen, das ist jetzt nochmal kurz so eine Schwarzseherperspektive. Nur mal angenommen, unser System verändert sich nicht. Wobei ich der Meinung bin, das System kann sich nicht verändern.
Genau.
Lass mal so am Rande. Aber nur mal angenommen, es bleibt so starr und so stringent, wie es gerade ist. Und die Tanzveranstaltungen sind eher so irgendwie geartet, ne, von wegen mit dem System tanzen. Trotzdem gilt ja diese Grundhaltung. Wir als Fachkräfte tragen die Verantwortung beziehungsweise die Hauptverantwortung für die Qualität der Beziehungen und damit auch für die Qualität der Gespräche. Nach dem, was wir jetzt schon von dir gehört haben, was kann ich als Lehrer, Lehrerin tun? Angenommen, es verändert sich erstmal nichts systemisch. Trotzdem habe ich ja Einfluss und eine Verantwortung. Was kann ich tun, wenn jetzt Herr Völchert oder Herr Reinke oder Frau Müller ins Elterngespräch kommt? Ich weiß aus meiner Erfahrung als Lehrer, dass wir auf diesen großen Bereich überhaupt nicht vorbereitet wurden. Was ich gelernt habe, ist, na, Herr Reinke, jetzt müssen Sie mal mit Ihren Worten zusammenfassen, was Herr Völchert gerade gesagt hat. Und dann sage ich, also Herr Völchert, Sie meinen wohl, das ist so lebendig wie eine Telefonzelle, ja?
Das hört sich nach L'Oreal an.
Ja, ist es auch ein bisschen. Ist es auch so ein bisschen, ja? Sie haben da was. Jedenfalls, wir sind so oftmals so außenorientiert und so kopfgesteuert. Meine Frage an dich ist, was ist wichtig, um einen guten Kontakt zu Eltern anzubahnen? Machen können wir es ja nicht, aber vielleicht anbahnen.
Also wir schreiben ja in unseren Seminaren, wenn Sie Eltern mögen, sind Sie bei uns richtig. Und darum geht's. Ich muss als Lehrer muss ich Kinder und Eltern mögen. Das sind ja meine Kunden in Anführungszeichen. Ja, und ich muss sie mögen. Und natürlich gibt es Arschlöcher unter Eltern. Es gibt auch Arschlöcher unter Lehrerinnen und Lehrern. Und es gibt auch Arschlöcher bei Kindern. Und gleichzeitig habe ich als Lehrer die Verantwortung, wie du sagst, für die Qualität der Beziehung, auch im Elterngespräch. Und Eltern gewinne ich als Lehrer, als Lehrerin, wenn ich signalisiere, ich möchte dein Kind weiterbringen. Also ich mag dein Kind, ist ja schon Champions League, aber ich will dein Kind weiterbringen und ich tue alles, damit es weiterkommt. Aber das und das und das verhindert, dass dein Kind weiterkommt. Was können wir zwei, Eltern und Lehrer, tun, damit dein Kind weiterkommt? Denn dieser Schulterschluss zwischen Eltern und Lehrern, der fehlt grundsätzlich. Ja, es gibt nur wenige Lehrer, die das schaffen und wenige Eltern, die das schaffen. Es ist sehr oft eine Konfrontation. Und in der Konfrontation ist keine gute Botschaft an die Kinder. Das heißt als Eltern nicht, dass ich alles akzeptieren muss und die Entscheidungen und so weiter akzeptieren muss. Aber die konfrontative Haltung ist doch führt nicht weiter. Ich muss dann auch zum Lehrer oder zum Schulleiter gehen und sagen, also schauen wir mal, wie das läuft. Und dieses Schauen, also das war ja nie mehr ein Thema mit den Hausaufgaben von unserer Tochter. Das hat sich ausgewachsen sozusagen. Ja? Die hat einen Weg gefunden, dass sie die Anforderungen, die sie liefern soll, so weit erfüllen kann, dass sie im System bleiben kann und dass sie mitmachen kann. Das wollen die Kinder ja auch. Die wollen mit ihren Freundinnen und Freunden zusammenbleiben. Und was können die Lehrer tun? Ja, wenn Lehrer das Interesse haben, das Kind weiterzubringen und sich um die Qualität der Beziehung kümmern, ist der Krieg schon gewonnen. Ja, wenn ich aber immer defizitorientiert bin, ja, und bang, 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 und dann macht er dies und dann macht er jenes und dann ist das unmöglich und so weiter, Ja, Jesus, was habe ich für Elterngespräche hinter mir gehabt, ja? Ja, und da war ich nicht still, ja? Und mein Sohn hat mir gesagt, und ich muss hinterher wieder die Suppe ausbaden, da geht die Mama in Zukunft hin. Ja, und das stimmt, das bringt nichts, in Konfrontation zu gehen, das habe ich selber erleben müssen. Meine Eltern haben sich nicht groß aufgeregt. Elterngespräche gab es bei uns früher gar nicht. Also in meiner Schulzeit, ich kann mich nicht, da war nur, wenn Disziplinierungsding, wenn die Eltern in die Schule mussten, dann war Alarm. Das war höchste Alarmstufe. Heute haben wir ja hoffentlich regelmäßige Gespräche, man kennt sich. Der Jesper Juhl hat ja ein tolles Buch geschrieben, Ein Apfel für einen Lehrer. Und da ist die Idee drin auch nochmal erwähnt. In Dänemark gehen die Lehrer in der Grundschule, bevor das Kind in die Grundschule kommt, in die Familie und dann kriegen sie rituell einen Apfel und trinken zusammen Kaffee und der Lehrer stellt sich vor, ich bin dein neuer Lehrer, deine neue Lehrerin. Eltern lernen sich kennen und da ist von vornherein schon mal ein Handshake da. Was eine freundliche Situation. Du kommst nicht nur als Eltern in der ersten oder zweiten Klasse, wenn Matthäus am letzten ist, sondern du kennst die Lehrerin schon und du hast eine freundliche Atmosphäre geschaffen. Ihr habt zusammen Tee oder Kaffee getrunken und einen Kuchen gegessen. Die Lehrerin hat einen Apfel gekriegt und hat sich gefreut. Und geht zur nächsten Schülerin, zu den nächsten Eltern. Und ich habe von neulich von einer Schulleiterin gehört, die macht das auch. Und es hat wunderbaren Effekt auf alle Beteiligten. Und da stöhnen jetzt natürlich viele Lehrer, wenn sie das hören und sagen, soll man das auch noch machen und so weiter. Aber es ist wirklich das Setting, die zwei oder drei Tage zu investieren in den Ferien und zu den Eltern zu fahren und sich vorzustellen, die ersparen mir ganz viel Zeit und Nerven hinterher.
Ja. Du hast vorhin ja gesprochen davon, unter anderem, dass viele Eltern in die Schule kommen und plötzlich werden selbst alte Schulgeschichten erinnert, aktiviert. Also ich frage mich jetzt an der Stelle, können wir als Lehrer, Lehrerinnen daraus einen Auftrag ableiten oder eine neue Idee? Hieltest du das für sinnvoll und ratsam, wenn wir zum Beispiel Eltern, bevor es losgeht in der Schule, genau zu diesem Thema mal einladen?
Ja, wunderbar. Wunderbar. Und wenn die Lehrer nicht nach Hause gehen können zu den Kindern, was natürlich ein großer Vorteil ist, dann sehe ich, in welchem Umfeld die Kinder aufwachsen. Ja, und sehe, hoppla, die Eltern tun sich vielleicht schwer mit ihren Kindern. Die haben selber viel mit sich zu tun. Dann weiß ich das. Dann kann ich auf dieses Kind anders eingehen. Ja, in einer Schulveranstaltung, das gibt es ja regelmäßig, also in der Montessori-Schule und im Gymnasium von unseren Kindern haben wir das ja erlebt. Das ist ja kein persönlicher Rahmen. Ja, also da traue ich mich als Eltern ja, wenn da 80 Eltern sind von zwei Klassen, da traue ich mich als Eltern ja nicht groß Fragen zu stellen und so weiter. Und wenn dann sind es so Organisationsfragen und so, aber ein Kennenlernen, ein individuelles Kennenlernen, wo was passiert zwischen Lehrerin und Eltern, ja, das ist deine Lehrerin und das Kind vor allen Dingen die Erwachsenen sieht, dass die freundlich miteinander sind, dann freut sich das Kind ja in die Schule zu kommen. Ja, und dann ist beim ersten Treffen von Eltern und Lehrerinnen, die kennen sich dann schon und dann kann man schon mal freundlich gleich ins Gespräch einsteigen. Ja, also die Zeit, die Lehrerinnen und Lehrer da investieren, die zahlt sich doppelt und dreifach hinterher aus in vermeidbaren Konflikten.
Wir haben an einer anderen Stelle noch ein großes Zeitproblem, ne? Also Nämlich in der Form, dass an den meisten Schulen, glaube ich, noch immer diese erbärmlichen, aus meiner Sicht erbärmlichen Elternsprechtage stattfinden. Ja, da geht es ja um Effektivität. Ich habe neulich auch von einer Kollegin von uns so einen Aufruf von der Schule gesehen. Da wurden die Eltern eingeladen, sich in eine Liste einzutragen. Und also man sollte dann 5 Minuten Gespräche führen. 5 Minuten, ja. Also
mach mal Beziehung in 5 Minuten, ja. So, wir haben 5 Minuten. Haben Sie irgendwelche Probleme? Ich sage Ihnen mal, wie es Ihrem Sohn geht. Dang, 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 dang. Das sind ja 5 Punkte. Also er kommt zur Schule und dann macht er dies und jenes und Reklamation. Ja. Ja? Oder ist alles gut? Vielen Dank. 4 Minuten gespart. Der nächste bitte. Ja, also
es geht nicht.
Was heißt, es geht nicht? Das macht Beziehungen kaputt oder lässt sie gar nicht entstehen. Ja? Und ein Schulleiter, der das verordnet, der erzeugt sinnlosen Druck für seine Lehrerinnen und Lehrer. Sinnlos. Also ich bin ja auch in der Schleife gehockt. Ja, und hatte diese sogenannten 5 Minuten Gespräche, ja. Und das ist ja, das ist nervend, wenn da wie in der Sprechstunde beim Arzt hocken 15 Eltern und dann klappt es ja nie mit der Zeit, ja. Dann hast du um 15 Uhr einen Termin und kommst um 16.30 Uhr dran. Und hast schon so einen Hals, ja, als Eltern, ja. Also das ist ja furchtbar für die Lehrerinnen und Lehrer. Das Setting ist kaputt, ja. Kann man es anders machen? Ja, komm in den Kurs, liebevoll, Quatsch. Das wird Schule machen, da erzählen wir, wie es geht. Weil das kann man jetzt nicht einfach so, hier ist der Tipp, zack, mach das so. Ja, so geht es nicht. Das ist eine Haltungsfrage von der gesamten Schulleitung, den gesamten Verantwortlichen. Und wenn die bisher so gearbeitet haben und man jetzt eine Idee liefert, ja, das könnte man anders machen, dann ist das, dadurch wird der Kuchen nicht besser. Ja, wenn er versalzen ist, ja, wenn man ein süßes Stückchen obendrauf tut, ja, sondern da muss der Kuchen behandelt werden.
Sehr schönes Bild. Zu dieser ganzen Thematik, Eltern, Gespräche in der Schule, insgesamt das LehrerInnen-Dasein in der Schule, hat ja noch eine ganz, aus meiner Sicht, tiefe Seite, die noch immer viel zu wenig angeschaut wird. Wir sprechen ja von Beziehungskompetenz und auch von Selbstführungskompetenz. Wir haben es selbst ganz oft erlebt, auch in diesem Kurs, dass Lehrer und Lehrerinnen plötzlich merken, hier geht es gar nicht nur um die Frau Müller und es geht auch nicht um ihren Sohn Paul, sondern es geht darum, dass die ganze Geschichte was mit mir macht, ja, als Mensch. Ja, und darüber reden wir sehr wenig, das Menschsein im Kontext Schule zu verantworten. Ja. Du sagtest vorhin, Eltern sind damit sich beschäftigt, Lehrer und Lehrerinnen ja auch.
Ja. Ja.
Was kann ich damit machen als Lehrer, als Lehrerin, wenn ich so achtsam bin, das wäre ja schon mal ein guter Schritt, denke ich, so achtsam bin, um in einem Gespräch mit Eltern zu merken, mir geht es gerade ganz schön scheiße, weil ich zum Beispiel vom Herrn Müller Angst habe. Weil Angst ist ja eigentlich verboten. Als Lehrer hat man einfach keine Angst. Punkt. Aber die Praxis ist anders. Wie kann ich das für mich verantworten? Es geht auch nicht so auf Knopfdruck, ne?
Also da machen wir ja in dem Kurs, das wird Schule machen, einige Übungen dazu. Da gibt es auch nicht den Trick und dann ist die Angst weg. Sondern die Angst, die in der Lehrerin oder in dem Lehrer drin ist, die kommt ja auch irgendwo her. Und der Herr Müller ist ja nur ein Symbol für diesen Auslöser, für diesen Trigger. Der steht vielleicht für den Vater oder für irgendeinen Onkel, der geschlagen hat oder weiß der Teufel, für was es steht. Aber er steht für irgendwas. Und diese Angst muss man ernst nehmen, wenn man sie verändern will. Wir sagen ja immer, der Fritz Perls, der alte Therapeut, amerikanischer Therapeut, hat gesagt, wir besitzen unsere Gefühle und nicht umgekehrt. Und in dem Moment besitzt die Angst die Lehrerin oder den Lehrer. Und wenn sie sogar handlungsunfähig wird, dann bedeutet das, dass diese Angst ihr Handeln und ihr Denken so weit beeinflusst, dass sie handlungsunfähig ist. Und dann muss man was tun. Das kann man aber nicht mehr im Schulkontext machen. Da haut der Schulpsychologin auch schon die Sicherung raus, wenn sie da was sagen soll dazu, weil sie das nicht gelernt und nicht gewohnt ist. Dann muss man einen guten Therapeuten, gute Therapeutin finden und sich mit dieser Angst beschäftigen, weil die kommt ja nicht nur im Schulkontext, sondern das ist ja vielleicht eine Lebensangst oder vielleicht eine Angst, die mich noch in anderen Bereichen, in der Partnerschaft oder sonst was noch befällt. Ja. Und in der Schule bei Herrn Müller ist das eben auch ein Aspekt. Aber also solche Gedanken in der Schule zu äußern, da wird man ja gesteinigt dafür. Ja. Wenn man diese menschlichen Zustände, die durchaus üblich sind, anspricht, bist du in der Schule weg vom Fenster, weil da musst du als Lehrerin, als Lehrer funktionieren, du musst Leistung bringen, du musst die Eltern abfertigen. Und das ist ein System, und ich rede von 60, 70, 80% der Schulen, das nicht verstanden hat, dass die Beziehungsebene die Inhaltsebene dominiert und nicht bereit ist, neue Wege zu gehen. Ja? Und dass es die Schule in Wutöschingen gibt, ist ja überhaupt ein Wunder, dass sie genehmigt wurde und dass es im parallel mit dem Kultusministerium in Baden-Württemberg gemacht wurde. Und die oder der, ich weiß gar nicht genau, Ressortleiterin und Kultusministerin, die war ja ganz schnell weg vom Fenster. Und dann hinterher hat man versucht, das Ding wieder einzufangen. Ja? Also das ist, muss man klar sagen, nicht erwünscht, weil es mit den aktuellen Mitteln nicht kontrollierbar ist. Es setzt Eigenverantwortung voraus. Ja, und das machen viele Schulen in Skandinavien, die sagen, hier ist die, das haben wir, wir definieren den Prüfungsstandard, um Hauptschulabschluss, mittlere Reife, Abitur zu machen. Und wie ihr dahin kommt, das ist euer Weg. Ihr seid doch die Profis. Ja, ihr reicht einen Jahresplan ein, was ihr im Jahr machen wollt. Und dann setzt ihr das durch. Und die setzen sich dann mit den Lehrerinnen und Lehrern hin und setzen sich mit den Eltern hin und sagen, das ist unser Jahresplan. Und dann überlegen die, wann die was machen und wie sie es machen. Ja. Und die Schule in Wutöschingen hat bessere Ergebnisse als alle anderen Schulen drumherum. Warum? Weil die wollen. Die Schüler wollen lernen. Die kommen nicht um 8, die kommen um 7:30, weil sie noch proben wollen mit ihrem Instrument und weil sie noch den Film fertig machen wollen, mit dem sie ihr Projekt vorstellen und. Die wollen in die Schule. Ja? Und bei uns flüchten sie um 13 Uhr oder wann die Schule aus ist, schnell raus, nichts wie weg. Es ist schade um diese wertvolle Zeit. Ja. Wir haben so, so tolle Lehrerinnen und Lehrer und die werden verheizt. Und das ist eine Unverschämtheit von der Führung. Der Fisch stinkt immer vom Kopf. Und die Kultusminister, die 16, die haben, der Esper Juhl hat mal gesagt, die haben zu viel Cognac gesoffen, als sie sich mal getroffen hatten. Ja, und diese Betäubung hält immer noch an. Und da kann ich nur sagen, ich weiß nicht, ob sie Cognac gesoffen haben, aber eine Veränderung ist ja jetzt, das ist ja seit 30, 40 Jahren immer derselbe Sermon. Da wird eine Verordnung und eine Veränderung nach der anderen gemacht. Denen steht Veränderung hier oben. Die haben überhaupt keine Lust mehr, noch ein neues Ding zu lesen. Ja? Das, System Schule will sich nicht ändern, das ist rein selbsterhalten, zum Selbsterhalt da. Und wenn sich was ändern soll, dann können wir Eltern und wir Lehrer, wir können es verändern. Und wir können sagen, jetzt wird es Zeit. Wir haben so gute Schulen in Deutschland, wo die Kinder gerne hingehen, wo die Lehrerinnen und Lehrer gerne hingehen, wo die Eltern wissen, dass ihre Kinder bestens aufgehoben sind und bestens belehrt und betreut werden, weil sie es wollen und weil sie so viel selber können, wo die Verantwortung bei diesen Menschen ist, die dort zusammen leben, kann man ja schon sagen. Ja, wenn ich so viele Stunden in der Schule bin als Kind. Jetzt lass uns mal analysieren, wie die das machen in den tollen Schulen in Deutschland. Die gibt es ja an vielen Ecken, leider viel zu wenig, aber die gibt es. Und dann muss man die Betonköpfe rausschmeißen, die nur mehr vom Selben wollen und wirklich diese Veränderung möglich machen. Ich glaube gar nicht, dass man die befehlen oder schon wieder von oben herab initiieren muss, sondern man muss einfach die Möglichkeiten schaffen. Ihr könnt es so machen. Und jetzt kommt noch was Furchtbares eigentlich. Die Lehrpläne in der bayerischen Verfassung, Bayern steht ja immer so für streng und so weiter, die sind, und ich denke, dass in den anderen Bundesländern auch ist, was Kultus angeht, die sind so frei formuliert, dass da sehr viel Handlungsspielraum ist. Da kannst du ganz viel machen, was von der Verfassung gedeckt ist. Das wird aber nicht gemacht, weil es gefährlich ist. Veränderung ist gefährlich für alle.
Hier spielt aus meiner Sicht unbedingt auch so eine Form des Gehorsams eine große Rolle. Wenn man sich Lehrpläne anschaut oder andere Schriftstücke, dann wird man mitunter feststellen, dass die Art und Weise, wie wir die Dinge umsetzen, gar nicht dem entspricht, wie es dort formuliert ist. Das heißt, es gibt einen Geheimlehrplan, der wiederum hat möglicherweise zu tun mit verinnerlichten Bildern.
Ja.
Ganz viel Gehorsam. Ja, da sind sehr viele Lehrer, Lehrerinnen, die einerseits, die wollen losgaloppieren, wollen es anders machen und gleichzeitig werden sie noch angetrieben von so einem alten, gar nicht bewusst wahrgenommenen Gehorsams.
Ja. Genau, der geheime Lehrplan.
Ja, ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns wertschätzend uns diesen Gehorsam anschauen. Ich habe den ja auch, egal wie ich nach außen hin wirke, der ist auch in mir noch vorhanden. Ja? Aber das Entscheidende für mich ja auch als Lehrer ist, dass ich das sehen kann, damit ich nicht davon so eingenommen werde.
Ja.
Ja. Und es gibt tolle Schulen. Ja? Du hast die Alemannenschule genannt. Es gibt die Freie Schule Seligenstadt Mainhausen. Es gibt Berlin Zentrum. Ich habe jetzt mit dem Herrn Siefert gesprochen von der Frischschule, da geht das Herz auf. Ja, das steht im Konzept der Frischschule. Bei uns ist angstfreies Lernen, jetzt kommt es, eine Selbstverständlichkeit.
So.
Und die meinen das so. Die meinen das wirklich so. Geil.
Ja, der Philipp Damian Siefert, der hat ja bei uns auch schon Weiterbildung gemacht, ist Vanille-Trainer. Ja. Der hat die Schule gegründet und hat die auch nach soziokratischen Elementen leitet er die und führt die. Die Schule ist sensationell. Ja? Also wie überall auf dieser Welt, die Beispiele sind da. Und woher kommen sie? Weil ein Individuum gesagt hat, so mache ich nicht mehr weiter. Jetzt gründe ich eine Schule und ich mache so und so und so und so. Und viele sind abgestürzt und viele haben es gepackt und haben eine tolle Schule gegründet. Und dass das möglich ist bei uns, das zeigt ja auch die Vielfalt. Ja, und man muss auch sagen, es gibt viele Eltern, die wollen ihre Kinder nicht in so eine Schule tun. Die wollen gerne diese Quadrate, ja, und wollen ein quadratisches Kind hinterher haben, weil sie das gelernt haben und sich davon nicht lösen können und wollen. Und die will ich überhaupt nicht überzeugen von irgendwas. Aber wir sind ja im Moment in einer Situation, dass so viele Lehrerinnen und Lehrer und so viele Eltern eine andere Schule wollen und die Schule schon links und rechts weit überholt haben mit ihrer Grundhaltung und die Schule immer noch in den Seilen hängt und keine Veränderung will und braucht, weil die Kultusminister, wie gesagt, die sind im Delirium seit 30 Jahren, egal welcher Partei sie angehören. Und allein, wenn ich 16 Mal, also Jesus, wenn wir für unsere Weiterbildungen Förderung beantragen, müssten wir das bei 16 Bundesländern machen. Da müsste ich jemand einstellen, der das macht. Ja? Das ist für mich und für uns unmöglich. Ja? Also das ist so veränderungsresistent organisiert, dass man sich fragt, steckt da System dahinter? Das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass dieser Beharrungswille und das System einfach so eine Starrheit bekommen hat. In Dänemark haben sie einfach die Verbeamtung abgeschafft. Sie haben abgestimmt, Verbeamtung abgeschafft und haben die Mittel für die Lehrerinnen und Lehrer und für die Schulen um das Doppelte erhöht. Und es hat sehr gut funktioniert. Ich sage jetzt nicht, dass die Schulen in Dänemark alle besser sind. Nee, aber die Anzahl der Schulen, wo sich Lehrerinnen und Lehrer wohlfühlen und Kinder wohlfühlen, die ist um das, was weiß ich, 20-fache gestiegen. Und darum geht es ja.
Was wir machen dürfen, aus meiner Sicht, ist, dass wir uns das Normale anschauen. Es gibt ja diesen Begriff der Normopathie, den mache ich sehr gerne. Ich glaube, wir haben ein großes Problem damit, das Normale in Frage zu stellen. Es ist einfach normal, dass Schule so gemacht wird. Ja. Ich kann Eltern auch verstehen, ja, dass die am Normalen festhalten, weil es gibt ja auch eine gewisse Form der Sicherheit. Was ich immer wieder erlebe, auch zum Beispiel in Kindergärten, ich mache viele Elternabende in Kindergärten, im Osten, ja, und da könnte ja sofort dieses Bild aufkommen, oh Gott, das ist eine Challenge. Ist es überhaupt nicht. Wenn man wertschätzend mit diesen Eltern ins Gespräch kommt und denen etwas Neues anbietet, ohne die alten Weltbilder abzureißen, dann werden die offen. Und wir brauchen, um Schule zu verändern, wir brauchen Eltern. Alleine geht's nicht. Ja. So, und diese Eltern, die müssen wir mitnehmen, aber nicht wieder schulmeisterisch, indem wir sagen, ab heute ist Reformpädagogik setzen, sondern indem wir mit ihnen in den Dialog gehen.
Ja, ihre Ängste. Ja, und ein Kernsatz in den Seminaren, die wir machen, ist ja, bitte mach mich nicht falsch. Ja, mach mich als Lehrer nicht falsch, ich mach dich als Schülerin nicht falsch, ich mach dich als Eltern nicht falsch, aber bitte mach mich auch nicht falsch, wenn ich eine andere Form von Unterricht praktizieren will und praktiziere. Denn die gute Nachricht ist ja auch, dass wenn die Klassentür zu ist, dass ich dann als Lehrer eigentlich frei bin und machen und tun kann, was im Moment sinnvoll ist, um die Kinder zu unterstützen und ihnen zu helfen, dass sie überhaupt gut lernen können. Und das bedeutet ja, da kriegen ja manche gleich Angst. Bitte mach mich nicht falsch, weil sie verstehen, das ist der Freibrief für alles. Und das ist er natürlich nicht. Ich muss immer Verhalten und Personen voneinander trennen und sagen, ich mag dich als meinen Schüler in meiner Klasse, aber das Verhalten, was du gerade hier praktizierst, das akzeptiere ich überhaupt nicht. Das akzeptiere ich nicht, das will ich nicht, hör auf damit und bring es wieder in Ordnung, was du kaputt gemacht hast, an Beziehungen oder an Gegenständen oder was auch immer. Das ist ja die Führung, die ich übernehmen muss, nur wenn ich so stark also wenn es mir so schwer gemacht wird, schönen, guten Unterricht zu machen, ja, dann habe ich ja schon 50% meiner Kraft verspielt als Lehrerin, als Lehrer. Ja. Ja? Und das müssen wir ändern.
Und wir sind dabei, Matthias.
Wir sind dabei. Also wir rudern ja wie verrückt und bieten vieles an und haben die Kurse immer voll. Ja, also da gibt es so viel Interesse und die Gesellschaft verändert sich einfach viel, viel schneller als die alten Systeme. Das sehen wir gerade jetzt.
Ja, das ist recht. Matthias, du hast eben das Wort akzeptieren genannt. Ich muss jetzt akzeptieren, dass ich bin ja auch Vater und meine Tochter fahrt mit den Füßen. Ja. Die muss nach Leipzig gebracht werden. Da war der Zug. Und der Zug ist nicht gleichwürdig unterwegs. Also der steht da einfach und da muss sie rein. Matthias, ich sage herzlichen Dank. Ja. Große Freude bereitet. Ja. Wenn ich noch meinen 10. Kongress irgendwann mache und du bist dann also etwas älter, ich würde dich trotzdem.
Unter 100?
Knapp unter 100. Du musst dabei sein.
Matthias, dann rede ich etwas langsamer. Und nur noch in Überschriften.
Also, herzlichen Dank.
Alles Gute.
Wir bleiben auf jeden Fall im Gespräch.
Okay.
Mach's gut.
Mach's gut, alles Gute. Tschüss.
Wir freuen uns sehr, dass du heute in unserem Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt und perfekte LehrerInnen und Eltern, hineingehört hast.
Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinausträgst. Denn gemeinsam können wir Schule enternsteln. Doch dafür braucht es jeden und jede von uns im Schulsystem.
Da wir diesen Podcast ja für dich machen, freuen wir uns sehr, wenn du uns deine Fragen und Themen schickst. Über welches Thema sollten wir unbedingt einmal sprechen? Was bewegt dich gerade? Schreibe uns deine Vorschläge und dein Feedback gerne an die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Wir wünschen dir von Herzen einen wunderbaren Tag.
Deine Ines und
dein Andreas.